Also es geht doch darum, Schüler müssen lernen, sich selber Ziele zu setzen, also Strategien zu überlegen, Rückschläge einordnen und dann ihren Lernweg reflektieren. Was müssen Lehrkräfte dann machen? Lernumgebung mit klaren Strukturen, transparenten Zielen und regelmäßigen Reflexionsphasen. Und die werden dadurch, ich sage jetzt mal, zu so etwas wie Lerncoaches, Lernbegleitungen. Das ist ein gravierender Unterschied. Das stellt das System vom Kopf auf die Füße.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Was wäre, wenn politische Bildung nicht vor allem aus Begriffen, Modellen und Theorien bestünde, sondern aus Erfahrungen, die wirklich etwas auslösen? Wenn es nicht nur darum geht, zu wissen, wie Demokratie funktioniert, sondern sie zu erleben? Und wenn genau darin eine Kompetenz entsteht, die weit über politische Bildung hinausgeht? Die Fähigkeit, sich zu orientieren, zu steuern und in einer komplexen Welt handlungsfähig zu bleiben. Mirlit Schack-Mahler ist Bildungsreferentin und Geschäftsführerin der Initiative Lernlog, der Montagsstiftung für Jugend und Gesellschaft. Dort wird unter anderem politische Bildung an Orte gebracht, an denen Jugendliche emotional sowieso schon sind. Wie entsteht Selbstregulation und was bedeutet das für Unterricht und die Rolle der Lehrkraft in einer zunehmend digitalen Welt? Boah, das sind viele Dinge, die wir besprechen, Mirle. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ich würde gerne politisch starten. Mirle, wenn wir auf die Schulen schauen, wie demokratisch sind Schulen gerade und wie viel echte Teilhabe erleben Schülerinnen und Schüler?
Also, wenn ich mal sagen würde, ich hätte eine Skala von 1 bis 10, ja, wobei 10 volle Demokratie wäre und 1 nur ganz, ganz wenig, würde ich sagen, maximal bei 2 bis 3.
Das ist aber krass.
Ja, das ist meine Wahrnehmung tatsächlich. Also aus jetzt mittlerweile vielen Jahrzehnten als Lehrerin und in allen möglichen Funktionen in Schule und Bildung unterwegs, dass ich Schulen zunehmend nicht mehr als demokratische Orte wahrnehme. Das hat nichts damit zu tun, aus meiner Perspektive, dass Menschen in dem System Schule handeln, die nicht demokratisch sind. Das muss man ganz klar trennen. Das meine ich nicht, sondern wir haben ein strukturelles und systemisches Problem, warum es undemokratisch ist. Also ich sag mal, was Schülerinnen doch eigentlich erlernen müssten, ist, dass das, was sie sagen, das, was sie meinen, das, was sie einbringen, einen Unterschied macht. An einem Ort, an dem sie so viel Zeit ihres Lebens verbringen und ihres Tages. Sie sind aber nicht Teil dieses Systems und nicht Subjekte dieses Systems Schule, sondern sie sind Objekte des Handelns von, ich sage jetzt mal etwas plakativ, Erwachsenen. Also diese Schülerinnen und Schüler als Objekte zu sehen, an die man Wissen vermittelt, ist, wie gesagt, nicht das, was ich sage, was Lehrkräfte jeden Tag denken, ganz im Gegenteil, sondern das, was das System Schule einfach strukturell vorgibt. Und was wir brauchen, ist, Schülerinnen und Schüler zu Subjekten in der Schule zu machen. Und das hat ganz viel mit Partizipation und Demokratiebildung zu tun.
Ich habe jüngst mit Björn Lengvenus gesprochen, der eine Schulkultur hat, die sich auf das Stichwort BIPART gründet, also tatsächliche Partizipation dann auch ernst nimmt. Denn die große Frage, die sich anschließt an deinen Ausführungen, ist ja immer, was bedeutet denn eigentlich konkret strukturell nicht eingeplant? Was bedeutet das, dass Schüler strukturell Objekte sind?
Ich beziehe das mal wirklich auf das, ich sag mal, Kerngeschäft von Schule, nämlich den Unterricht. Auch wenn zu Recht schon gesagt wurde, der Unterricht ist der Beginn allen Übels. Aber trotzdem, ich gehe mal vom Unterricht aus. Ich sage, Schülerinnen und Schüler sollen in die Lage versetzt werden, wenn sie die Schule verlassen, zu Gestalterinnen und Gestalter ihres Lebens zu werden und auch unserer Gesellschaft, wenn wir mal noch einen Schritt weiter denken. Und in diesem Unterricht partizipieren sie aber nicht daran, welche Lerninhalte zu welchem Zeitpunkt. Das findet einfach sozusagen völlig ohne sie statt, sondern das ist lehrplangesteuert und vorgegeben und vorgetaktet. Und gerne auch immer noch in einem Gleichschritt. Die Gruppe lernt an dem gleichen Sachverhalt, im selben Tempo, zu einem selben Termin, zu einem Test hin. Und das ist nicht das, was wirklich Beteiligung bedeutet. Das heißt, das stärkere Einbeziehen von Schülerinnen und Schülern in den Unterricht, in die Unterrichtsgestaltung, in ihr eigenes Lernen, das ist eigentlich der Kern, der sich ändern müsste. Also ich will mal anders sagen, SchülerInnen müssen in den Driver's Seat ihres eigenen Lernens.
Diejenigen, die den Podcast häufiger hören, wissen, dass ich mich manchmal quasi so in den Teufel verwandle und dann sozusagen Rückfragen stelle, die jetzt nicht zwangsläufig meiner eigenen Perspektive entsprechen. Deshalb würde ich das in dem Fall nochmal machen. Und zwar war ich auf einer Tagung, da sagte eine Person, ich möchte die an der Stelle weder nennen noch ihre Profession sagen, was es etwas schwieriger macht, aber sie sagte so ungefähr, naja, wir haben eigentlich ein Problem, wenn SchülerInnen zu gestalterisch, kreativ und selbstbewusst sind, wenn die in die Unternehmen reinkommen, weil die dann plötzlich sich anpassen müssen und weil man ihnen sagen muss, nee, hier grüßt dich eben nicht jeder, das ist jetzt hier anders als in der Schule. Und das deckt sich auch mit dem, was zum Beispiel die OECD so als Future Skills, ich sag's jetzt mal etwas polemisch, verkauft. Da steht zum Beispiel, Anpassungsfähigkeit wird erwartet von der Wirtschaft. Dann spielen da andere Sachen auch noch eine Rolle. Also könnte man nicht, wie diejenigen, die da konservativer unterwegs sind, sagen, naja, stimmt ja alles, was du gesagt hast, aber so ist das eben in einer Leistungsgesellschaft. Man muss halt auch manchmal einfach machen, was man machen muss. Das Leben ist kein Ponyschlecken, wie mein Opa so sagte aus dem Ruhrgebiet.
Das stimmt. Das ist ein wichtiges Lernfeld, das auch in Schule eine Rolle spielen sollte. Nämlich, dass es nicht immer nur nach meiner Nase geht und dass ich nicht alles immer nur frei wählen kann. Für mich schließt sich das nicht aus. Und ich finde, die bewusste Anpassungsfähigkeit zu erlernen, also bewusst zu entscheiden, wo passe ich mich an und wo suche ich mir aber vielleicht auch einen anderen Arbeitsplatz, weil das Unternehmen, so wie es strukturiert ist und funktioniert, es nicht zu mir passt, ist natürlich eine Fähigkeit, die einen selbstbewussten, handelnden Menschen voraussetzt. Also insofern würde ich nur sagen, völlig richtig, und falsche Vorstellungen davon, dass das, was ich vorhin gesagt habe, damit gemeint ist, dass den ganzen Tag Schüler in der Weltgeschichte rumlaufen können und wenn sie Papierflieger bauen möchten, eben Papierflieger bauen, das ist ja damit gar nicht gemeint. Das ist ein schnelles Missverständnis, das verstehe ich auch, dass man das missversteht, aber das ist nicht gemeint. Weil wir haben die Kompetenzorientierung und an der würde ich gerne festhalten. Und wir brauchen bestimmte Basisqualifikationen, an denen würde ich auch gerne festhalten. Ja, ich möchte das explizit nicht über Bord werfen. Ich möchte nur den Weg, wie Schülerinnen und Schüler ihre Kompetenzen erlangen, verändern. Und dann brauchen wir auch nochmal eine gesellschaftliche Auseinandersetzung über die Inhalte. Das finde ich auch, weil wir in KI-Zeiten natürlich uns fragen müssen, gibt es noch die Wissensbestände, die wir vermitteln müssen? Ja, und wenn ja, wollen wir bestimmte vermitteln, dann sind das welche. Also diesen Verständigungsprozess werden wir benötigen. Aber vor allen Dingen geht es mir jetzt erstmal um das Wie. Ich bin auch keine Verfechterin der Abschaffung von Deutsch, Mathe, Englisch lernen. Null. Bin Deutsch- und Geschichtslehrerin. Ich werde mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn ich das abschaffen wollte. Insbesondere Geschichte in den jetzigen Zeiten. Ja, aber nur wie dieses Lernen erfolgt, das ist mein Ansatz. Erfolgt es mit der Verobjektivierung der Schüler? Also andere sagen, wie und wann was zu tun ist. Oder werden sie zum Subjekt gemacht und auf diesen Weg einbezogen? Das ist nur, sag ich mal, der Unterschied. Der ist aber gravierend, weil Schulen so nicht sind.
Ja, ich wollte gerade sagen, der ist gravierend. Und diejenigen, die meine Inhalte kennen, die wissen, da sind wir, glaube ich, absolut auf Augenhöhe. Oder beziehungsweise da decken sich auch unsere Forderungen, ja, vom Was zum Wie zu kommen. Und für mich ja immer noch das Warum auch nochmal in den Vordergrund zu stellen, was ja für das Subjekt selber wichtig ist, wenn es um, im Englischen heißt das Agency geht, also Selbstwirksamkeit. Ich muss wissen, warum ich etwas tue, aber dann muss ich auch auf dem Prozess begleitet werden. Ich habe gerade schon ein Wort angedeutet, dass je mehr ich mich damit beschäftige und ich promoviere zu dem Thema, desto schwieriger und anstrengender wird es, nämlich Future Skills. Das ist vielleicht so in ganz kurz die Idee, dass wir in einer Zukunft, die wir noch nicht kennen, möglicherweise Kompetenzen brauchen, die über das hinausgehen, was man in der Vergangenheit und möglicherweise auch in der Gegenwart gemacht hat. Ich sage das jetzt mal so, das ist nicht ganz einfach, weil die Zukunft verändert sich ja auch sehr schnell. Aber jedenfalls die Idee, dass wir überfachliche Kompetenzen brauchen, die ist ja gar nicht so neu. Man kann sogar sagen, dass die schon seit den 1980ern besteht. Das wird teilweise sogar immer noch rezipiert. Großes Problem ist, wenn ich das auch noch mal ganz kurz raushängen lassen darf, es gibt allein im englischsprachigen Raum 99 Frameworks zu Future Skills mit 461 Items. Also wir haben da wirklich viele, viele Vorschläge. Und dann kommen natürlich Menschen und sagen, ja, ja, das ist auch alles schön und gut und Kommunikation ist wichtig, Kreativität ist wichtig, aber es muss eigentlich ganz zentrale Dinge geben. Und du sagst, nicht nur das Subjekt muss in den Vordergrund, sondern wenn das Subjekt, der Schüler, das Individuum oder die Schülerin dort ist, dann braucht es einen ganz zentralen Skill, eine ganz zentrale Kompetenz, nämlich Selbstregulation. Warum ist das sozusagen die, ich sag jetzt mal, Superkompetenz?
Ja, Superkompetenz oder letztens habe ich auch gelesen, sie wird als Superpower bezeichnet. Hm. Das sind immer so Begriffe, wo ich denke, jo, irgendwas muss man ja sagen und schreiben. Aber alles ist immer ein Gamechanger und Superpower und so weiter. Also da fremdlich.
Genau, und dann machen wir einen LinkedIn-Post im Nachgang.
Genau, da fremdlich ja. So ein bisschen mit. Ne? Aber erstmal geht's ja darum, dass sie Selbstregulation, dass sie den Lernenden ermöglicht, ihre Motivation, Aufmerksamkeit und Lernstrategien bewusst zu steuern. Das der Punkt da drin, bewusst zu steuern. Das heißt, ich muss so etwas ausbilden, wie Metakognition. Ich kann es auch einfacher sagen, lernen. Also ich habe eine Aufgabe, die erfülle ich. Also ich setze mir selber diese Ziele und dann setze ich mich hinterher hin als Schülerin und sage, okay, wie bin ich denn jetzt zurechtgekommen? Also nicht, habe ich die Aufgabe fachlich richtig gelöst? Ist auch eine Frage, ja. Aber die andere, um die es jetzt geht, ist, wie bin ich zurechtgekommen? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Was habe ich gemerkt? Das ist die Selbstreflexion, die notwendig ist für die Ausprägung der Selbstregulation. Und dann gibt es Feedback. Und jetzt kommt die entscheidende Stelle, warum das aus meiner Sicht zu einer entscheidenden Kompetenz ist. Weil dann gibt es das Feedback von außen. Also die Schülerin gibt eine Rückmeldung, die Lehrkraft gibt eine Rückmeldung, das Feedback. Und dann entsteht häufig ein Delta, weil meine Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung nicht übereinstimmen. Oft nicht. Und diese Nichtkongruenz bildet ein Delta, in dem Lernen stattfindet. So, und das ist das Feld, was entscheidend ist. Um diese Metakognition auszuprägen, die das Ziel des Erlernens der Selbstregulation ist.
Ferdinand Stebner, der Professor in Osnabrück ist, hat hier in Die Schule brennt am 27.05.2024 auch nochmal gesagt, wie wichtig selbstreguliertes Lernen ist und was das konkret dann in der Umsetzung bedeutet. Hören wir mal kurz rein.
Ja, der große Unterschied von dem Selbstregulierten zum Fremdregulierten, wenn irgendwie Eltern oder Lehrkräfte das übernehmen, ist, dass ich als lernende Person bewusster unterwegs bin. Die Rolle der Metakognition, so nennen wir das, ne? Das Wissen über das eigene Wissen, das Wissen über das eigene Handeln, spielt eine größere Rolle. Ich weiß einfach, was ich da mache. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, was in mir abläuft. Und dementsprechend kann ich das natürlich auch besser planen, besser steuern, besser regulieren, besser reflektieren. Selbstreguliertes Lernen heißt mehr Bewusstsein dabei. Ich habe einen Fundus an Lernstrategien in mir. Ich kann also mit bestimmten Herausforderungen umgehen. Ich weiß, was Sache ist. Das ist der Unterschied zum fremdregulierten Lernen. Das heißt aber jetzt eben nicht, wenn wir vorhin vom offenen Lernen sprechen, dass das nur dafür wichtig ist. Stell dir irgendwas super Geschlossenes vor. Also irgendwie ein Vortrag von einer Lehrkraft oder so vorlesungsmäßig. Mhm. Oder ich bin bei Moodle und mache so einen recht linearen digitalen Kurs, der mich also echt an die Hand nimmt. Auch da muss ich mich selbst regulieren. Weil wenn ich keinen Bock habe, wenn ich keinen Sinn darin erkenne, wenn ich überhaupt kein Interesse an dem Thema habe, dann lerne ich nichts. Wenn ich mit der Aufmerksamkeit nicht da bin, dann lerne ich nichts. So. Also ich kann das schon ein bisschen in die Hand nehmen. Ich kann dann merken, so hupsi, ich habe gar keinen Bock auf das, was hier gerade abläuft. So, warum eigentlich nicht? Ne? Kann ich daran was vielleicht verändern, damit diese Zeit hier nicht weggeworfen ist? So, ne?
Ferdi hat es schon angedeutet, aber ich würde gerne noch mal kurz darauf zurückgehen. Wenn ich Lernen höre, dann schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Weil einerseits Lernen oft als dieser isolierte Methodentag genutzt wird in Schulen, der aus meiner Sicht sogar kontraproduktiv ist. Also sowas wie, wir lernen heute mal eine PowerPoint zu machen. Und der Subtext ist, der Inhalt der PowerPoint ist eigentlich egal, Hauptsache du weißt, wie man die Folienübergänge irgendwie schön macht. Andererseits verstehe ich das so, dass dieses Lernen, diese Prozessorientierung, dieses Schauen auf den eigenen Lernprozess dann ja wirklich gravierende Veränderungen für jeden Unterricht bedeuten würde, oder? Weil eigentlich in jedem Fach es bedeuten würde, ich sage nicht nur, was ihr tun sollt und was der Inhalt ist, sondern ich begleite euch dabei, wie ihr da hinkommt. Ich gebe euch die Werkzeuge bis zu dem Zeitpunkt, wo das selbstregulierte Lernen in eine Form von Mündigkeit gegenüber dem Inhalt mündet.
So ist das. Also ich schließe mich voll an, diese bekloppten Lernmethodentage. Also wir lernen ja. Man kann ja gar nicht sagen, als wir das vor 30 Jahren mal ausprobiert haben, war das schon Schrott, sondern wir lernen ja auch im System. Ja, also das ist jetzt für mich kein Schlechtmachen. Es ist einfach nur, wir haben es ausprobiert und gelernt. Das bringt's nicht. Weil eine PowerPoint zu lernen, da kann die Aufgabe sein, ich lerne eine PowerPoint zu machen, aber das hat nichts mit, also das ist ein Lerninhalt dann, so wie ich lerne Excel oder keine Ahnung, ja, stinkt normal. So, aber worum geht's? Also es geht doch darum, Schüler müssen lernen, sich selber Ziele zu setzen, also Strategien zu überlegen, Rückschläge einordnen und dann ihren Lernweg reflektieren. Was müssen Lehrkräfte dann machen? Lernumgebung mit klaren Strukturen, transparenten Zielen und regelmäßigen Reflexionsphasen. Und die werden dadurch, ich sage jetzt mal, zu so etwas wie Lerncoaches, Lernbegleitungen. Das ist ein gravierender Unterschied. Das stellt das System vom Kopf auf die Füße.
Ich finde das total wichtig, dass du das sozusagen auch in dieser Positivität nochmal formulierst. Ich habe mir ja das AfD-Regierungsprogramm in Sachsen-Anhalt in Bezug auf Bildung sehr genau angeschaut. Und da stehen unglaublich viele unsägliche Dinge drin. Da brauchen wir eigentlich nicht drüber sprechen. Vielleicht kann ich die Kolumne auch nochmal in die Shownotes machen. Aber was da auch steht, ist der wirklich verräterische Satz der AfD, dass sie den Lehrer sozusagen stärken wollen, weil er zunehmend zum Lernbegleiter degradiert würde. Und das ist dieses Unverständnis, denn das, was du gerade gesagt hast, wertet die Lehrkraft eigentlich auf. Denn letzten Endes kann man etwas dann tun in dieser Begleitung, dieser Perspektive, was man sonst nicht tun kann, indem man Unterricht orchestriert, dass man nämlich wirklich Wirkung entfaltet, die Schülerinnen und Schüler dann auch mitbekommen und wo sie ihren eigenen Kompetenzerwerb dann auch zunehmend wahrnehmen können. Und da gibt's ja eigentlich nicht viel Besseres, ne?
Und wenn wir damit anfangen, so zu arbeiten, und es gibt ja Schulen, die so arbeiten, dann lernt man auf dem Weg ja auch wieder, was gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert, welche Rolle da auch die Elternarbeit spielen muss, nämlich eine sehr, sehr große. Also die darf man ja dabei nicht vergessen. Wir haben es ja in der Regel mit minderjährigen SchülerInnen zu tun, die in Elternhäusern sind und so weiter. Ne? Das ist ganz faszinierend, die Schulen dabei begleiten zu dürfen, was ich ja darf, die anfangen so zu arbeiten oder auch schon länger so arbeiten und sich weiterentwickeln, das auf ihre ganzen Systeme ausrollen, also auf ihre ganze Schule meine ich, damit sehr beeindruckend, finde ich. Und man sieht auch, wie viel das mit den Menschen in diesem System Schule dann macht und verändert.
Werden wir mal konkret. Vielleicht das Pferd von hinten aufzäumen. Zunächst mal, wenn eine Schule diesen Weg schon gegangen ist und ich gehe in diese Schule rein, ich gehe in eine Unterrichtssituation rein, in ein Lernsetting. Ich finde, wir hängen uns manchmal zu sehr an Begriffen auf. Was sehe ich da? Als ein Hospitant.
In den meisten Schulen sehe ich erstmal nicht die unbedingt lernförderliche Lernumgebung, sondern ich sehe, ich sag mal, die stinknormale Schule, ja, die wir alle jetzt vor Augen haben irgendwie, ne?
Also in denen, die sich schon auf den Weg gemacht haben.
In denen, die sich schon auf den Weg gemacht haben.
Mhm. Ja? Gut, ja.
Aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, einfach zu sehen, ich brauche nicht erst etwas. Ich brauche nicht erst etwas, um anzufangen. Ich brauche nicht erst andere Räume. Ja, sondern ich kann anfangen. Ich mache das mal relativ konkret. Ich komme als Hospitantin da an und sehe morgens als erstes, dass es eine Einstiegsphase gibt, wo die Schülerinnen und Schüler der gesamten Schule ein Zeitfenster haben und ihren Tag planen. Mit dem, was in einer Web-App hinterlegt ist, also das ist eben meine Initiative, ne, in Lernlog, also in der Web-App hinterlegt ist, das, was die Lehrkräfte, und da kommt es durchaus rein, ne? Was die Lehrkräfte als Lernmaterial zur Verfügung gestellt haben und auch für Anforderungen formuliert haben im Sinne der Kompetenzorientierung. Das findet also volle Kanne statt.
Also in dem Fall eben nicht Flieger basteln, sondern harte Fakten.
Okay. Genau, stinknormal. Ich will wirklich stinknormal. Ja. Alles, was wir schon immer fanden. Satz des Pythagoras und Schiller lesen, alles. Ne? So. Und die planen ihren Tag. Und setzen sich ihre Ziele, notieren das und haben dann, das ist so ein bisschen unterschiedlich, aber dann haben sie eben Phasen, in denen sie das daran dann arbeiten. Zum Teil ist das schwerpunktmäßig. Also es gibt jetzt 90 Minuten, Leute, ihr macht Deutsch, ja, in der Klasse 7b, nicht was anderes. Manche Phasen sind auch frei wählbar, also ist egal, welches Fach ich jetzt mache. Also wo ich in der Stunde mir selbst entscheiden kann, an welchem Thema ich arbeite. So findet der ganze Tag statt. Zwischendurch findet, ich sag mal, stinknormaler Unterricht statt. Ja, was wir jetzt, was du sagst mit Orchestrieren, also das findet statt, weil es muss ja auch Phasen der Instruktion geben, sage ich mal. Ja, da kann man auch nochmal weiterdenken und sagen, kann man das individualisieren und die Lehrer haben dann Videoschnipsel, die die Schüler sich reinholen können oder so. Aber sowas findet natürlich auch statt. So, und so strukturiert sich der Tag im Wechsel von, ich arbeite an meinen Zielen und ich habe sozusagen normalen Unterricht, der auch, wie gesagt, immer stattfindet. Und am Ende des Tages gibt es wieder eine Phase, wo die Schülerinnen und Schüler das reflektieren. Das, was ich vorhin gesagt habe, man setzt sich hin und reflektiert, die Ziele, die man sich gesetzt hat und den Weg, den Lernweg, den man genommen hat. So ist das auch tatsächlich an einer Schule, die ich jetzt mir so ein bisschen im Kopf vor Augen hatte. Und was noch wichtig ist, am Freitag ist es so, dass Zeit eingeräumt wird gegen die Mittagszeit. Da setzt sich die ganze Schüler hin und reflektieren die Woche und die Lehrkräfte eben auch. Und währenddessen sind die Lehrkräfte immer ganz normal im Raum, auch wenn sie nicht den orchestrierten Unterricht geben. Die begleiten, die unterstützen. Also das findet einfach sozusagen ganz normal statt. Oder es gibt eben eine kurze Phase, wo man sagt, ich sehe, ihr hadert alle jetzt an dem Punkt aktiv-passiv. Ne? So, jetzt kommt meine Deutschlehrkraft rein. Ne? Wir machen jetzt nächstes Mal erstmal 10 Minuten. Ich bringe das hier nochmal ans Whiteboard. Ja, ich sehe, dass es hier bei allen hakt. Das findet statt. Und dann finden an dieser Schule auch vierteljährlich Elterngespräche statt mit den Schülerinnen und ihren Eltern, mit der Web-App, in dem das alles dokumentiert ist, anhand dessen man gemeinsam reflektiert, wo steht der Schüler, was können die nächsten Schritte sein und so weiter.
Die Applikation bzw. die entsprechende Seite werden wir natürlich auch in die Shownotes machen. Bevor ich den zweiten Teil der Frage stelle, weil ich habe ja gesagt, Pferd von hinten aufzäumen, möchte ich nur mal sagen, wie erfrischend ich das auch finde, dass du darauf hinweist, dass es eben Brücken gibt zwischen sozusagen den tradierten Strukturen und den innovativen, den neuen Strukturen, weil ich oftmals das Gefühl habe, dass beide Seiten sich dann voneinander entfernen, wenn sie sagen, also entweder müssen wir morgen die Revolution machen oder es geht nicht, gibt es ja auch solche Player, ja, oder andere eben sagen, wenn das so ist, dass morgen die Revolution ausgerufen wird, dann können wir mit unserer Schule gar nicht erst starten. Und ich finde das nochmal wichtig, ja, dass es da nicht nur so dogmatisch geht, sondern dass es eben Verbindungen gibt. Und wie du das gerade gesagt hast, da könnten wir sogar auch auf Hetty zugreifen, der sagt, naja, je nach Lerngruppe und je nach Grad des Vorwissens ist Instruktion manchmal auch sinnvoll. Immer natürlich mit dem Hinweis dazu, nein, es lohnt sich nicht als Standardlegitimation für dauerhaften Frontalunterricht.
Exakt.
So, jetzt haben wir es gesagt, die Brücken werden gebaut. Der zweite Teil der Frage ist, wenn Schulen dort noch nicht sind, und du sie eben begleitest, und natürlich kannst du das jetzt nicht in einer Minute, diese Begleitung einfach mal zusammenpacken, aber was sind denn so erste Schritte, wenn jetzt jemand das hört und sagt, ja mein Gott, aber wir haben eine Schule, ganz normalen Stundenplan, Strukturen, wenn ich schon höre, alle haben eine Inputphase, ach Gott, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich würde eine Sache vorher, weil du das mit der Revolution angesprochen hast, die aber auch deine Frage beantwortet, und dann werde ich aber auch ganz konkret, ja. Weil was ich interessant finde, und das sollte meiner Erfahrung nach auch der Beginn tatsächlich sein eines solchen Prozesses in Schule. Der berühmte französische Autor Alexis de Tocqueville, der hat mal gesagt, also ging um das Ancien Regime und die Abschaffung des Ancien Regime. Und er sagte in dem Buch darin, um den Wandel zu ermöglichen, muss man sich vorstellen, dass es etwas anderes geben könnte. Erst wenn man ein Konzept davon hat, wie anders es sein könnte, ist man dazu fähig, diese Linie zu überschreiten. Um das Ancien Regime zu stürzen, mussten sich die Menschen vorstellen, dass sie nichts als Bauern für immer darin gefangen sind. Man bewegt sich nicht, wenn einem dafür die Vorstellungskraft fehlt. Also was ich sagen will ist, das reicht schon mal. Ich weiß, ich brauche eine Vorstellung von etwas anderem, wie es anders sein kann. Das aber nicht konkret. Das ist sozusagen eine Haltungsfrage, aber etwas, von dem ich glaube, das hat mit Zuversicht zu tun und mit sowas wie Futures Literacy, ja, also etwas sehr Wichtiges für uns Handelnde in unserer Gesellschaft. Konkret ist es so, dass, wenn ich das empfehle, immer sage, fangt langsam an, Leute, ja. Guckt, wo sind die Lehrkräfte, die Interesse haben, was zu verändern. Und dann bitte nicht gleich als erstes den Stundenplanmacher bitten, alles anders zu machen.
Ja, der wird auch anfangen zu schreien.
Ja, der fängt an zu schreien. Oder der ist so ein Typ, findet das super. Das findet man selten unter Stundenplanmacherinnen, aber ne, und sagt, ich mach Zauber da mal was in den Osterferien. Ja, so, ne? Aber das ist es nicht, sondern die wirklich erstmal die Strukturen, die da sind und in diesen Strukturen etwas ausprobieren und dann unter Lessons Learned auch weitermachen. Klein anfangen, durchaus mit den Interessiertesten und Willigsten zu sagen, komm, wir haben da Bock drauf. Das kann in einem Jahrgang sein, das kann in einer Fachschaft Mathe sein, das kann an welchem Ort auch immer in dieser Schule sein. Das heißt, ganz klein anfangen, immer reflektieren, wie hat sich die Veränderung, die ich eingeführt, ausgewirkt? Und was mache ich davon weiter? Was lasse ich lieber bleiben? Und was mache ich weiter, aber ändere das? Start, stop, continue nennen wir das in der agilen Welt. Ne? Also, dass man da wirklich langsam anfängt und sukzessive. Und die Schule, die ich vor Augen hatte, die ich eben geschildert habe, da ist das zum Beispiel genauso gewesen. Die haben das gemacht und gemacht und dann haben sie irgendwann gesagt, ey, das ist doch alles Murks. Wir müssen das für die ganze Schule machen, sonst kriegen wir das überhaupt nicht gut hin. Und so sind die da hingekommen. Aber erstmal über anfangen. Ja, anfangen und ausprobieren. Und nicht glauben, das Neue ist immer besser. Das Neue ist erstmal nur neu. Es ist nicht sofort, weil es neu ist, besser.
Ich habe drei Anmerkungen. Das erste ist, ich finde das Bewusstsein dafür, dieses Start, Stop, Continue so wichtig, weil hierarchische Strukturen und Schulen sind oft hierarchische Strukturen eingebunden in die Normenhierarchie, dazu tendieren oder Personen in diesen Strukturen dazu tendieren, erstmal alles so genau auszuplanen, wie es dann hoffentlich perfekt ist. Und das funktioniert ja in dem Fall nicht, sondern genau wie du sagst, man braucht eigentlich ein Verständnis für die Prozesshaftigkeit des Weges, den man dann einschlägt. Das Zweite, was ich noch kurz anmerken wollte, ich finde das toll, dass du das gerade gesagt hast, dieses Ancien Régime-Beispiel, denn das gilt ja witzigerweise auch für Bildung, für jede Form von Bildung. Mir geht es ja immer sehr um die Resonanz, die SchülerInnen spüren, wenn sie einen Gegenstand kennengelernt haben, aber vor dem Kennenlernen und vor dem Genuss von bildungsspezifischen Inhalten ist ja immer erst die Vorstellung, dass es möglicherweise so sein wird, bevor es so ist. Deshalb ist die Lehrkraft ja so wichtig als Inspirationsquelle
dafür.
Ja. Genau. Und das Dritte, das ist jetzt sozusagen eine weiterführende Oder-Frage im Grunde genommen, also mit einem Komma oder am Ende. Weshalb diese Form der Selbstregulation auch noch so wichtig ist, und man muss jetzt nicht immer darüber sprechen, in dem Fall finde ich es aber wahnsinnig sinnvoll, ist, dass ja ein Prozess, der diese Metakognition stärkt, auch dazu führt, dass man sich zum Beispiel mit KI-Werkzeugen nicht selber täuscht. Nicht wahr? Denn wenn dieses Wie nicht betont wird, kommen wir zu dieser starken Produktfixierung und SchülerInnen haben überhaupt keinen Grund dafür, diesen Prozess nicht auszulagern und über KI machen zu lassen. Erst über sozusagen dieses Bewusstsein des eigenen Lernprozesses kann man dann ja auch sagen, okay, ich benutze es hier, weil es möglicherweise sinnvoll ist und ich benutze es hier möglicherweise nicht, weil es mir eigentlich die Lerngelegenheit nimmt, Komma oder Fragezeichen.
Genau. Aus meiner Sicht, das ist genauso irgendwie, wie du sagst. Und wenn man jetzt vielleicht denkt, das schoss mir gerade durch den Kopf, als du das gesagt hast, ne? Das geht ja nur ab einem bestimmten Alter. Fleutsche piepen, würden wir in Bremen sagen. Das machen wir von Anfang an. Da gibt's eine spezielle Grundschulvariante von der ersten Klasse an. Und man glaubt nicht, wie verteufelt gut GrundschülerInnen darin sind, diese Dinge wirklich zu erlernen. Die haben dann einen Hilferuf-Button, ne? Können sich Hilfe rufen. Also es ist sensationell. Also das ist eine Erfahrung, die ich selber jetzt erst machen durfte, weil ich bin auch nicht Grundschullehrerin und das ist alles erst neu jetzt von uns gemacht worden. Und da bin ich wirklich, ja, da ist das, ne? Das habe ich mir zwar so vorgestellt, das muss ich doch von Anfang an machen, aber ehrlich gesagt fehlte ja noch der Lackmustest. Aber jetzt ist er da und es ist sehr beeindruckend.
Würdest du zustimmen, dass in der Arbeit mit dem Digitalen, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich habe das Gefühl, dass in ganz vielen Bereichen der Bildung und eigentlich auch der gesellschaftlichen Debatten, Hartmut Rosa hat in seinem Buch Konstellation und Situation gesagt, komplexe Fragestellen auf so ein binäres Ja oder Nein gebracht werden. Smartphone-Verbot, ja oder nein. Digital arbeiten, ja oder nein. Jetzt wird dauerhaft davon gesprochen, dass, naja, die nordischen Länder, die gehen ja jetzt wieder zurück. Also sehen wir jetzt, wir dürfen gar nicht mehr digital arbeiten und so weiter. Eine Selbstregulation, die in, ich sag jetzt mal, Mündigkeit mündet. Also in dem Wissen über die eigenen Strategien, würde doch im Grunde genommen bedeuten, dass man dann fähig ist, sich seine Werkzeuge selber auszuwählen, oder? Also mit anderen Worten zu sagen, hierfür nehme ich jetzt das Digitale, weil das sinnvoll ist in Bezug darauf. Hier würde ich jetzt gerne einen Pinsel nehmen oder einen Bleistift. Und hierfür brauche ich vielleicht gar keine Werkzeuge, sondern muss eben im Rahmen des Mündlichen arbeiten oder so.
Ja, genau so. Also es gehört genau diese Fähigkeit, das zu erlernen. Womit lerne ich denn am besten? Auch genau dazu. Und wir machen auch die Erfahrung, dass, wenn ich sage, das ist eine digitale App, diese digitale App ist nur zum Steuern da. Dazwischen findet sehr analoges Arbeiten statt. Sehr analog. bei der Grundschule eben mit der üblichen Schere und allem Möglichen, aber auch in der weiterführenden Schule entsprechend. Also wir verkürzen so. Weißt du, Bob, ich finde, das ist ein gesellschaftliches Phänomen, aber mir ist gerade eingefallen bei dem, was du gesagt hast, dieses Jahr nein, jenes Jahr nein. Wir haben ja noch so eine Debatte im Moment gesellschaftlich, die jeden betrifft. Mobiles Arbeiten, ja oder nein, wird, glaube ich, in fast allen Konzernen und größeren mittelständischen Unternehmen, wo das überhaupt jetzt mal aus Corona so war, nicht im Einzelhandel oder in der Pflege, da waren die Menschen ja selten im Homeoffice, ne? Aber das ist auch so eine Geschichte und das ist etwas, wo ich glaube, was wir brauchen, ist, wir müssen erst mal sagen, was ist denn das Ziel? Und dann entscheiden wir, welche Form oder welches Werkzeug wir dafür brauchen. Auch bei dieser Debatte um mobiles Arbeiten vermisse ich das. Warum sagen wir denn nicht erst mal, was ist denn eigentlich unser Ziel, zum Beispiel in unserem Team oder in unserem Konzern? Und was ist da sozusagen die beste Mischung? Oder ist die Mischung das Beste? Und für was brauchen wir Präsenz? Und für was das virtuelle Arbeiten? Und so würde ich das eben für die Schule auch sehen. Also wir sind zu sehr, also dieses Alarmistische, was da drin steckt, ne? Handy ja, nein und so weiter, das ist immer so einfach. Das simplifiziert Sachverhalte auf, ich kann mich einfach entscheiden, bist du dafür oder bist du dagegen? Und das hilft uns gar nicht.
Zum Abschluss, und es ging wahnsinnig schnell, ich weiß nicht, ich hoffe, dass es dir so gegangen ist und den HörerInnen natürlich sowieso. Du hast jetzt schon ein paar Mal Lernlog angedeutet und am Ende frage ich ja immer, ob du oder ob der jeweilige Gast, die Gästin ein Angebot hat, wo sich Menschen dann noch weiter informieren können. An der Stelle würde ich gerne nochmal auf die App zukommen und nochmal kurz nachfragen, was bedeutet das konkret? Denn es geht ja nicht nur, so wie ich das verstanden habe, um die Distribution von Inhalten, so wie bei Moodle oder so, sondern es geht eben auch um das Sichtbarmachen des Weges. Kannst du das vielleicht nochmal kurz anteasern? Weil wir machen das als Link dann ja auch in unsere Folge, sodass die Leute wissen, worauf sie da eigentlich zugreifen können dann.
Also genau, gute Frage, weil wir sind genau kein Content-Management-System, kein Lernmanagement-System wie Moodle, das machen wir gar nicht. Wir sind, wie ich gerne sage, eine sehr spitze Anwendung. Also wir machen wirklich nur die Unterstützung von selbstregulierten Lernen, kompetenzorientiertem, selbstregulierten Lernen, Ausbildung von Metakognition. Damit kann man den ganzen Unterricht, die ganze Schule, das habe ich ja eben erzählt, entsprechend auch steuern. Aber mehr ist es auch nicht. Das hat einen riesen Impact. Aber es ist trotzdem und auch sehr umfangreich von den Funktionalitäten, wenn man an Projektunterricht denkt und so weiter, da sind ganz viele Dinge dann drin, die man natürlich auch, sage ich mal, als Advanced Schule dann nutzen kann. Aber erstmal, es geht nur um dieses Ziel.
Mühle-Chuck Mahler zeigt, wenn Lernen mehr ist als das Was und wir uns dem Wie widmen, wenn wir den Prozess ernst nehmen, dann entsteht mehr als Wissen, dann entsteht Orientierung auch über die Schulzeit hinaus. Ganz herzlichen Dank für deine Perspektiven und deine Arbeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Lena Günther. Audiodesign und Postproduktion Floristan von Schammer.